damit dich unseren Herrn Jesus Christus ehren können. Und wir danken dir, dass du da unsere Gedanken in die richtige Richtung lenkst. Und dass du damit auch unser Herz in die richtige Richtung lenkst. Du weißt, wie oft unsere Seele ganz woanders ist, sich mit ganz anderem beschäftigt, auch in ganz anderen Bereichen festgehalten, zugedeckelt, niedergehalten wird. Und deswegen danken wir dir ganz besonders, wenn wir hingelenkt werden zu dir. Wir wissen jetzt aus der Erfahrung vieler Jahre unseres Glaubens, wie gut es uns tut, in deiner Nähe zu sein. Wie wir da gesund werden. Wie sich die Dinge sortieren, wenn sie in dein Licht gestellt werden. Wie unser Leben neu gewichtet wird, wenn wir dich sehen. Und wir bitten dich, dass du auch heute Morgen das an uns tust. Wenn wir dein Wort, die Bibel aufschlagen, wenn dein Heiliger Geist unter uns wirkt, im Reden und im Hören. Und wir danken dir für diese Gelegenheit, die du uns gibst. Für diese Stunde, in der wir ankommen können bei dir, unserem Gott. Herr, wir bitten dich, begegne uns, lass uns das hören, was du uns zu sagen hast. Nicht das, was wir wollen, sondern das, was du uns zu sagen hast. Wir warten auf dich. Ehre sei dir. Amen.
Also, liebe Schwestern und Brüder, Johannes 15 steht das Wort, das uns heute eingeprägt wird. Was ist ein Wort? Nicht Johannes 15, sondern Wort unseres Herrn Jesus, das uns der Apostel Johannes weitergibt im 15. Kapitel, Vers 9. Jesus spricht, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch, bleibt in meiner Liebe. Nicht was wir tun, sondern dass wir aufblühen können in der Liebe des Herrn Jesus. Wir haben in Korntal ja einige Heime schon von Anfang an für Kinder aus ganz zerstörten und zerstörerischen Verhältnissen. Und da sagen uns die Experten, es hilft keine große Pädagogik, keine Ratschläge, sondern die können nur durch Liebe geheilt werden, wenn sie sich angenommen wissen. Und so sagt der Jesus, bevor er uns Befehle gibt, bleibe doch in meiner Liebe, dass ihr aufblühen könnt. Aber jetzt zuerst einmal Durchblick im Zeitgeschehen. Ich habe mir immer überlegt, welche Aspekte ich jetzt unter uns bewusst machen könnte, in diesen Tagen, wenn es um den Durchblick geht im Zeitgeschehen. Tja, eher so, dass das wie ein Puzzlespiel ist, zu Deutsch Putzle, wo er bloß einige kleine Stückchen kennt und gar nicht weiß, wo die zusammenpassen. Neulich hat mir jemand von Licht im Osten vom Missionsbund gesagt, wie soll es denn in Russland weitergehen? Wir freuen uns über neuen Aufbruch vom Glauben, aber 70 Jahre lang waren die Babuschkas, die Großmütter, das Entscheidende. Und nach 70 Jahren Kommunismus gibt es eigentlich keine Babuschkas mehr. Wir freuen uns über neu aufbrechende Gemeinden, aber es hat mich immer getröstet, wenn man selber Großvater ist, was Großeltern bedeuten können. Also Puzzlestücke. Rudolf Alexander Schröder hat ja schon vor langen Jahrzehnten gedichtet, es mag sein, die Welt ist alt. Missetat und Missgestalt sind in ihr gemeine Sachen. Das ist allgemein so, Missetat und Missgestalt. Bei all unseren Möglichkeiten des Helfens und Behebens von Nöten brechen immer wieder neue Nöte auf. Wir haben gedacht, wir haben die Tuberkulose und die Masern im Griff durch Impfungen und Medikamente. Und plötzlich bricht AIDS auf. In Afrika löscht es ganze Landstriche aus. Und wir wissen keine Hilfe. Wir haben gemeint, die Energieprobleme unserer Welt gelöst zu haben durch die Kernkraftwerke. Und dann kam Tschernobyl und wir merken, das ist auch keine Hilfe. All unser Helfen versucht, die Welt vollkommen zu machen, ohne Probleme, ist wie ein brüchiges, mürbes Tuch, das wir über die Erde breiten wollen und es reißt immer wieder neu auf. Und da werden die Christen gefragt, was tut ihr denn zur Behebung dieser Nöte? Wo packt ihr mit an? Und wir Christen sind versucht, deshalb spreche ich beim Durchblick im Zeitgeschehen, weil das im Augenblick eine ganz große Versuchung für die Christenheit ist, dass wir sagen, wir packen mit an. Halbierung der Armut in den nächsten 10 Jahren, sogar ein Großteil der evangelischen Allianz in Deutschland ist davon fasziniert. Ich habe dem lieben Hartmut Steeb, der demnächst kommt, gesagt, dann würde ich mal anfangen und als Opfer der Allianzgebetswoche zur Behebung des Hungers zu bestimmen. Hat er gesagt, Moment, das brauchen wir selber für uns. Große Worte können wir schnell machen. Aber was können wir denn konkret tun? Zur Behebung der Nöte. Was können wir Christen tun, um das Riesenloch der Sozialversicherung zu stopfen? Kein Mensch weiß, wie das eigentlich weitergehen soll bei uns mit der Verschuldung der Bundesrepublik. Wir sind versucht, große Töne zu machen, ohne zu fragen, so wie die Amerikaner immer fragen, die bewundere ich immer, die haben so einen Filter im Hinterkopf eingebaut. What should be done? Was sollte alles gemacht werden? Da gibt es viele von Dingen. What can we do? Was können wir denn überhaupt machen? Wofür haben wir Geld? Wofür haben wir Leute? Da hört es sehr schnell auf mit dem, was man tun kann. Und dann sagen die Amerikaner als drittes, what will we do? Was packen wir an konkret? Eine Sache, wir können nicht alles machen. Aber die Versuchung der Christen ist, mitzumischen, dass die anderen uns nicht vorhalten. Ihr steht abseits bei den großen Nöten der Welt. Bitte, ihr Christen, ihr seid doch bekannt, euer Jesus hat geheilt, er hat sich den Menschen zugewandt. Was tut ihr denn? Was sollen wir tun? So haben schon die Menschen gefragt. Sie haben den Johannes den Täufer gefragt, die gepackt waren von dem Ernst, wir haben Verantwortung. Wenn wir schon zu Gott ganz neu gehören wollen, dann was sollen wir tun? Und der Täufer Johannes hat ihnen ganz konkrete, überschaubare Aufgaben genannt. Ein Doppeltes ist zu bedenken, was können wir überhaupt schaffen? Auch christliche Krankenhäuser können nicht garantieren, dass die Kranken gesund werden. Ich war lange Zeit mitverantwortlich für unsere Bruderschaftsarbeit im CVJM. Wir haben geholfen, in Afrika war der Ruf gekommen, schickt uns CVJM-Sekretäre, die unseren stellungslosen jungen Leuten, die keine Berufsausbildung haben, wenigstens beizubringen, wie man einen Hammer in die Hand nimmt und wie man die schlichtesten mechanischen Dienste verrichten kann. Und da ist unser Fritz Mast hinausgegangen, Bruder Pröschel kennt ihn noch. Und nach einigen Jahren hat er gesagt, nachdem er so eine Berufsausbildungsstätte aufgebaut hat, in Kaduna, Nigeria, wenn Gott nicht Gnade gibt, erziehe ich jedes Jahr 20 kommende Ausbeuter, die nachher mit dem Stehkragen rumlaufen und andere Mitarbeiter in ihrer Fahrradreparaturwerkstatt unterdrücken. Ich erziehe Ausbeuter, wenn Gott nicht Gnade gibt. Wir haben es doch gar nicht in der Hand, dass das, was wir anpacken, wo wir helfen wollen, auch wirklich eine Hilfe ist. Zweites, was zu bedenken ist, bei dem dringenden Ruf, Christen, macht doch mit, tut was Vernünftiges, dass wir nicht das Wort Gottes versäumen. So war es schon in der ersten Christenheit, als die Witwen der griechischen Mitchristinnen, Mitchristen in der Versorgung der Witwen übersehen wurden, dass man eine Speisung veranstaltet hat, aber die Apostel haben gesagt, es ist nicht gut, wenn wir das Wort Gottes versäumen und diesen praktischen Dienst tun. Und sie haben da die sieben Armenpfleger, den Stephanus und den Nikanor, berufen, Männer voll Heiligen Geistes, mit Christen. Aber sie haben gesagt, wir dürfen das Wort Gottes nicht versäumen. Das ist die Erfahrung durch die Missionsgeschichte hindurch, dass natürlich die Evangeliumsverkündigung attachiert, begleitet war von Hospitälern, von Hebammenstationen, von Mechanikerwerkstätten, um auch praktische Hilfe zu leisten. Bis heute sind die von der Basler Mission aufgebauten Autoreparaturwerkstätten die verlässlichsten. Wurde also praktisch was getan. Aber schon in Trankebar, als August Hermann Franke die erste Mission von Deutschland aus begonnen hat, hat nach drei Generationen die dortige Kirchenleitung in Indien gesagt, wir stellen jetzt die Bekehrungsprogramme ein. Wir haben ja Schulen und Hospitäler und Hebammenstationen, da brauchen wir alle Gelder und alle Kraft. Und die Hindus sollen nicht meinen, wir wollten sie bekehren. Wir machen bloß noch praktische Hilfe. Es ist bei der praktischen Hilfe irgendeine Tendenz drin, dass es Evangelium verdrängt. Ich bin jetzt versucht, viele Beispiele zu sagen, aber läuft uns die Zeit davon. Als George Williams, der Gründer des ersten christlichen Vereins junger Männer, sein Programm gemacht hat, hat er gesagt, wir wollen dazu mithelfen, dass junge Leute in ihrem Beruf tüchtige Leute werden. Wir machen Stenografiekurse und Schreibmaschinenkurse und Fremdsprachenkurse. Wir wollen auf ihre geistigen Bedürfnisse eingehen. Wir bauen Bibliotheken auf, Büchereien. Wir wollen auf ihre körperlichen Interessen eingehen. Wir machen Sportprogramme. Aber lasst uns bei dem Bemühen, auf die Bedürfnisse junger Männer einzugehen, nicht den ersten Zweck unserer Arbeit vergessen. Nämlich, dass sie durch die Begegnung mit dem Evangelium zu lebendigen Christen werden. Lasst uns nicht über all den Programmen vergessen, weil eine Tendenz drin ist beim Helfen. Da war bloß noch Sportprogramme, Bücherei, jetzt müssen wir Geld sammeln noch für diese Kurse. Und Amerika ist dann die Kapelle, wo der Bibelarbeit stattfindet, ganz am Rand der großen CVM-Gebäude. Aufpassen, was wir tun sollen. Eine kleine Story ist erzählt im Johannesevangelium. Es kamen zu Jesus fromme Juden, die fragten, was müssen wir tun? Also die Frage wie dort beim Johannes dem Täufer. Was müssen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken. Werke, an denen Gott Freude hat, zu denen Gott Ja sagen kann. Was soll ich tun? Wissen Sie, wie die Antwort vom Herrn Jesus heißt? Sind wir so in der Bibel drin? Und Jesus sprach, das ist Gottes Werk, dass ihr glaubt an den, den er gesandt hat. Das war nicht bloß gemeint, Gott will doch bei euch was tun, das ist Gottes Werk. Ihr tut doch nicht für Gott etwas, sondern Gott möchte was tun. Und er ist drauf aus in erster Linie, dass ihr an den Offenbarer Gottes, an den Heiland Jesus glaubt. Das ist, auf das kommt es an. Also wenn wir immer wieder die Befehle bekommen, ihr solltet noch viel mehr praktisch tun, in den Nöten der Welt sollt ihr mit anpacken, sollen wir den ersten Zweck nicht vergessen, ich möchte in der Wahrheit fest gegründet sein, verbunden mit dem Herrn Jesus. Ich habe schon mal hier die Geschichte erzählt, bei einem Weltgebetstag in der Heimat unserer Vorväter, in der dann auch unsere Mutter leben durfte, in Hülpen, hat die treue Pfarrfrau die Ordnung für den Weltgebetstag gebetet. Und als dann mit verteilten Rollen gelesen wurde, Herr, lass uns eintreten für Gerechtigkeit in der Welt, für den Frieden unter den Völkern, für die Bewahrung der Schöpfung, hat es meine Mutter gereizt. Von der habe ich es meist, den Zwischenruf zu machen. Wir können es doch noch nicht mal daheim für den Frieden sorgen und für Gerechtigkeit. Beim Tun überschätzen wir uns immer. Was müssen wir tun? Lasst euch im Glauben festmachen, deshalb sagt der Herr Jesus, bleibet in meiner Liebe. Es gibt viele Befehle des Herrn Jesus. Ist Ihnen da schon mal aufgefallen, wie oft der Herr Jesus Befehle gibt, wenn Sie im Johannesevangelium anfangen? Schöpft in die Krüge, bringt einen Mann her. Immer wieder Befehle an Menschen. Und besonders, wenn Sie im Matthäusevangelium aufschlagen. Versöhne dich mit deinem Gegner, solange du auf dem Weg bist. Ihr sollt nicht im Streit leben und dann ins Heiligtum gehen. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, viele Befehle. Und ein großes Wort des Herrn Jesus heißt, ihr liebt mich, wenn ihr meine Gebote haltet. Ein alter Mitchrist, 94 Jahre alt, hat mir vor wenigen Wochen geschrieben, dann liebe ich also Jesus nicht, ich kann seine Gebote nicht alle halten. Doch toll, wie ein Mensch im Gewissen bewegt wird über dem Wort Gottes. Liebe ich den? Ist das eine emotionale Sache oder meine ich es wirklich ernst? Ihr liebt mich, wenn ihr meine Gebote haltet. Herr Jesus, musst du mich von dir ausschließen? Und da habe ich diesem Menschen zurückgeschrieben, das wichtigste aller Befehle steht, Johannes 15, Vers 9, bleibet in meiner Liebe. Und dazu ist uns im Johannesevangelium das anschaulich gemacht, wie das mit der Liebe ist. Der Johannes hatte eigentlich sein Evangelium schon abgeschlossen, das ist geschrieben, dass er glaube, dass Jesus der Christus ist und dass man in ihm das Leben haben kann. Und dann wollte er eigentlich einen Punkt machen und sagen, das ist das Wichtigste. Und dann ist ihm klar geworden, jetzt muss ich doch noch eine Geschichte anfügen. Und die steht Johannes 21. Dass der Auferstandene seinem Petrus begegnet ist. am See Genezareth, der ihn verleugnet hatte. Und jetzt wäre eigentlich in Kraft getreten, was der Herr Jesus klar gesagt hat: Wer mich verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Wer gesagt hat, mit dem Jesus habe ich nichts zu tun, wer sich selbst verschworen hat, ich schwöre euch, ich will verdammt sein in die Hölle, wenn ich je mit dem Jesus was zu tun hatte, ist Verleugnung. Ich habe mit dem nichts zu tun, nicht die Bohne. Da hätte Jesus gesagt, dann will auch ich verleugnen. Mit dir habe ich nichts zu tun, mit dir bin ich fertig. Ich kann schwindeln, solange du willst. Stattdessen fragt Jesus Petrus, hast du mich lieb? Er hätte ja auch pädagogisch fragen können, tut dir es nicht leid, was passiert ist? Petrus, möchtest du nicht wieder gut machen? Petrus, hast du mir nicht was zu sagen? Nichts davon. Bloß die Frage, hast du mich lieb? Sind Sie schon mal in Staunen gekommen, dass Jesus so fragt, hast du mich lieb? Dreimal hast du mich lieb? Ja, am Schluss sagt der Petrus, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Vielleicht lese ich etwas hinein, aber ich höre aus dieser Antwort des Petrus heraus, Herr Jesus, ich kenne mich ja selber nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob das, was ich jetzt sage, echt ist, ob das verlässlich ist oder bloß emotional, aber du kennst mich doch besser und weißt, ob das echt ist, was ich jetzt sage, ich habe dich lieb. Das ist wahres Zutrauen zu Jesus. Bleiben in seiner Liebe, wenn man sogar, sagt Herr Jesus, das sind meine Eindrücke, meine Gefühle. Du musst selber beurteilen, was echt ist und was richtig ist. Geht es Ihnen manchmal auch so beim eigenen Beten, dass wir oft denken, ich weiß gar nicht, ob das, was ich Herrn Jesus vorbringe, berechtigt ist, ob ich mich nicht selbst mit mir täusche, ob die Bitte, die ich jetzt vorbringe, nicht dumm ist. Herr, du weißt alle Dinge, das entscheide du drüber. Das ist wahre Liebe. Wenn man weiß, Herr Jesus, du kannst dich auch um mein Verleugnen noch annehmen. Sind wir untreu, so heißt es einmal im Thessalonicher Brief, so bleibt er treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Wahre Liebe, bleibet in meiner Liebe. Ist ja eigentlich im Grunde genommen der gleiche Befehl, den der Herr Jesus gesagt hat, komm her zu mir, folge mir nach. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt, komm doch zu mir. Ich möchte gern Wohnung bei euch nehmen. Lasst mich doch bei eurem Leben Wohnung nehmen. Das sind doch gar keine Befehle, sondern sind Angebote des Herrn Jesus. Der Petrus hat ja dann das in seinem Brief aufgenommen. Ihr habt Jesus nicht gesehen und doch liebt ihr ihn. Und dann kommt in 1. Petrus 2, 3, 4 kommen auch Befehle, wie man nachfolgen soll, seinen Fußstapfen. Aber der Petrus hat begriffen, der Nährboden für alles ist, dass ich eingewurzelt bin in der Liebe des Herrn Jesus. Vor den Fenstern meines Arbeitszimmers ist der schönste Kastanienbaum, den es in Korntal gibt. Frau Meier kann es Ihnen bestätigen. Eingewurzelt in den Boden vom CVJ im Garten. Und jedes Jahr ist mein Staunen, so im Frühjahr, wie der Blätter treibt. Jetzt ist zwar schade, hinterm Kastanienbaum ist die Familie Zimmermann, die auch hier mit der Lahö sehr verbunden ist. Den können wir nicht mehr ans Fenster sehen und die nicht mehr bei uns. wenn wir aufstehen, die wunderbaren Blätter. Und dann die Blüten um Pfingsten herum, diese herrlichen Kerzen. Bis im Herbst dann die Früchte da sind und die Kinder kommen von allen Seiten, können es kaum erwarten, bis die Kastanien da sind. Aber das Geheimnis ist, diese Wurzeln, die sich eingesenkt haben und aus unserem brüchigen Korntaler Boden, bei dem da unten das Grundwasser wegläuft, die Nahrung holen, damit blühen kann, Frucht bringen kann. So können wir in der Liebe des Herrn Jesus bleiben, wachsen und gedeihen. Bleibet in meiner Liebe. Aber nun gilt ja auch das, dass wir dann den Herrn Jesus lieb haben können, so wie Jesus den Petrus gefragt hat, hast du mich lieb? Kennen Sie eine Stelle in der Bibel, wo Wert drauf gelegt wird, dass wir Jesus lieb haben sollen? Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus unverrückt, in Unverbrüchlichkeit, am Schluss vom Epheserbrief. Jesus lieb haben. Und am Schluss vom 1. Korintherbrief. Wer den Herrn Jesus nicht lieb hat, was ist mit ihm? Anathema. Der sei verflucht. Maranatha, unser Herr kommt. Ist Ihnen ja schon mal aufgefallen. Diese harte Stelle. Wer unseren Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Vielleicht ist dem Apostel Paulus selber ein bisschen hart vorgekommen. Deshalb hat er noch angefügt, die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Christus Jesus. Aber er wollte den Korinther klar machen, ganz wichtig ist, Jesus lieb zu haben. Dich will ich lieben, dich will ich ehren, du meiner Seele Freude und Kron. Nachher wollen wir singen von Jesus Christus, herrscht als König. Ehret, liebet, lobet ihn. Das hat derselbe Philipp Friedrich Hiller gesagt, der in der Einleitung zu seinem Schatzkästlein mit beinahe 700 Liedern gesagt hat, ich habe mich bemüht, Ausdrücke des Liebkosens zu vermeiden, uns die Majestät unseres Herrn verbietet mir das, zu innige Formulierungen zu finden. Er hat wahrscheinlich an Zinzendorf gedacht, an diese sehr innigen Liebesbeziehungen. Aber er hat auch davon gesprochen, ehret, liebet, lobet ihn. Vor langen Jahren schrieb mir einmal ein Gemeindeglied aus einer württembergischen Gemeinde, wir haben so einen furchtbaren Pfarrer, können Sie nicht dafür sorgen, dass der wegkommt. Der hat in der letzten Predigt gesagt, wer Jesus nicht lieb hat, ist verflucht. Amen. Also so einen Pfarrer können wir doch nicht bei uns behalten, wer so brutal ist. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu rasch geantwortet. Man sollte ja bei seelsorgerlichen Briefen die ein bisschen liegen lassen und dann überlegen, wie man einen Menschen, der ungehalten ist, richtig antwortet. Ich habe es geschrieben, lesen Sie mal 1. Korinther 16, da steht es auch, dasselbe. Sie haben einen Pfarrer, können sich freuen, der Sie an die Bibel hält. Wenn ich mir Zeit gelassen hätte, hätte ich mir klar gemacht, das betreffende Gemeindeglied sagt, das ist wie bei den Krähen, bei den Pfarrern auch, keiner hackt dem anderen Auge aus, der möchte meinen Einwand nicht hören. Ich hätte lieber schreiben sollen, ich verstehe, dass Sie erschrocken sind, aber vielleicht würden Sie auch erschrecken, wenn Sie den Schluss vom 1. Korintherbrief lesen. Aber der Paulus hat nachgeschoben, meine Liebe ist mit euch allen, damit es richtig aufgefangen wird. Vielleicht wäre es auch gut gewesen, wenn der Herr Pfarrer das noch gesagt hätte. Aber ich habe zu schnell geantwortet, auch wieder lieblos, Schreibtisch weg, loszukriegen. Wie sieht das aus, Jesus lieb haben, wenn der Apostel Paulus sagt, das ist so wichtig. Verflucht ist, wer Jesus nicht lieb hat. Was erwartet denn der Herr Jesus von uns? Es wird erzählt vom großen Soldatenkönig, vom Vater von alten Fritz, Friedrich dem Großen. Dieser König Friedrich Wilhelm von Preußen wurde gefürchtet, und als er einmal durch ein Dorf ging, sind die Kinder schreiend vor Angst ihm aus dem Weg gegangen. Da ist er aus seiner Kutsche gesprungen und hat seinen Stock genommen, und den Kindern ist er nachgelaufen und hat geschrien: Lieben sollt ihr mich! Mit puderrotem Gesicht. Gell? Lieben sollt ihr mich! So hat es der Herr Jesus nicht gemeint, dass wir, dass er uns zürnend nachruft: Ihr sollt mich lieb haben. Wie ist denn dann gemeint mit dem Liebhaben? Mir hat der Lehrer, der mir vielleicht am meisten im Studium mitgegeben hat, Helmut Thielicke, geholfen. Er hat uns einmal gesagt, in einem kleinen Seminar: Seht doch, warum die Berichterstatter von Jesus uns Geschichten erzählen, wo so anschaulich wird, wie Jesus zu den Menschen in seiner Zuwendung war, wie er Menschen gesehen hat in ihrer Not. Es soll durch diese Erzählungen der Evangelien das geschehen, was im, so hat Thielicke gesagt, was im Volkslied heißt: Das hat deine Schönheit gemacht, hat mich zum Lieben gebracht mit großem Verlangen. Weil wir ganz neu, die Berichte der Evangelien sind dazu da, dass wir euch sagen: Herr Jesus, du bist toll, großartig, dass du bis heute so bist, wie du damals warst, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du. In den Bekenntnisschriften unserer Kirche hat Philipp Melanchthon immer wieder die Formulierung gebracht: Jesus sei ein Objektum amabile, ein Gegenüber, das uns zur Liebe zu ihm erweckt, das Liebe aufbrechen lässt. Aber noch mehr hat mir geholfen, als ich das Buch von Ruth von Wedemeyer gelesen habe, die Lebensgeschichte des Herrn von Wedemeyer, ihres Vaters. Und nachher hat ja Bonhoeffer kurz vor seiner Inhaftierung sich mit der Tochter aus dem Hause Wedemeyer verlobt, mit der Maria Wedemeyer. Und dieser Vater Wedemeyer, im Krieg gefallen, er hat diese Verlobung mit Bonhoeffer nicht mehr erlebt. Als der, der von Ruth von Kleist begegnet ist, haben die Geschwister gesagt: Bei dir ist irgendwas jetzt passiert. Du hast dich wahrscheinlich verliebt. Und da hat er errötend, hold errötend gesagt: Ja, ich habe eine junge Frau getroffen. Ja, wie sieht sie denn aus? Was macht sie beruflich? Wo kommt sie her? Was ihr Lebensweg? Da hat er geschrieben: Ich weiß nicht, was ihr Leben bisher geprägt hat. Ich weiß auch nicht, wie alt sie ist. Ich könnte euch noch nicht mal genau beschreiben, wie sie aussieht. Ich weiß bloß, dass ich sie heiraten werde. Da ist mir aufgegangen, das ist eigentlich Liebe. Nicht an Details, weil die so gut gekleidet war oder so vornehm gesprochen hat. Sie war's. Ich kann nicht sagen, dass er deine Schönheit gemacht hat, mich zum Lieben gebracht, mit großem Verlangen. Das ist Liebe. Liebe ist das, auf meinem Nachttisch liegt die Bibel, die meine Mutter benutzt hat nach dem Tod meines Vaters. Und als ich mal zufällig das Versatzblatt aufgeschlagen habe am Schluss, da hat meine Mutter hineingeschrieben einen Vers von Karl Gerock: Weil du mir fehlst, kann ich nicht leben. Punkt. Auch in der Ehe gab es manche Spannungen. Unsere Eltern waren je für sich geprägt. Aber das ist Liebe, die ja auch Witwer und Witwen kennen und kaum drüber sprechen können. Ich kann eigentlich gar nicht mehr leben ohne den Menschen, der zu mir gehört. Und wir wünschen es Ihnen am Jubiläumstag, dass das so ist. Wir gehören einfach zusammen. Ich durfte ja viel Reisedienste machen, auch mit Lausanne und Pro Christ, aber schon vorher in der Verantwortung des Jugendwerks immer wieder nach Kassel fahren und zu den Tagungen der EKD-Synode. Ich habe immer in der Gegend von Frankfurt, ich habe immer zuerst gemeint, es sei irgendwo, weil Frankfurt eine andere Höhenlage hat als Stuttgart. Wir wohnten auf den Höhen über Stuttgart, habe ich so Herzschmerzen bekommen. Eines Tages hat mein Freund Klaus Strittmatter gesagt, was ist denn, du bist ganz bleich im Gesicht. Tut mir weh. Er sagte, ist das immer hier in der Gegend so? Ich habe gesagt, bloß wenn wir in Richtung Kassel und Hannover fahren, beim Zurückfahren schlägt mein Herz schneller. Jeder Kilometer, der mich von meiner Frau weggebracht hat, habe ich Herzschmerzen bekommen. Und wenn es näher wieder hinging, da ist das Herz doppelt so schnell gelaufen. Das Liebe. Auch wenn sicher unter geprägten Menschen nicht immer bloß Friede, Freundschaft, Eierkuchen ist. Aber wir gehören zusammen. Zu dieser Liebe lädt der Herr Jesus uns ein. Herr Jesus, ohne dich möchte ich keinen Tag leben. Ohne dich, wo käme Kraft und Mut mir her? Ohne dich, wer nähme meine Bürde? Wer? Ohne dich, zerstieben würden wir im Nu. Glauben, hoffen, lieben, alles, Herr, bist du. Das ist nicht von mir, mein Glaube, mein Hoffen, meine Liebe, so bist du. Du hast dich mir zugewandt in einer unerklärlichen Liebe. An mir ist doch nichts Liebenswertes. So wie der Vater euch liebt, so liebe ich euch, so heißt Johannes 15. Der heilige, ewige Gott, uns ungerechte, befleckte, mit Sünden befleckte Leute liebt und uns retten will für die Ewigkeit. So liebe ich auch euch, sagt der Jesus, voll Liebe. Ich möchte euch durchbringen zur Welt Gottes. So hat es der Jesus ausgedrückt, ist nicht selbstisch, ihr sollt mich nicht lieben, damit ich endlich geliebt werde, sondern wer mich liebt, den wird der Vater lieben. Ich möchte euch einladen zur Liebe, damit die Liebe des Vaters euch umfängt. Durchblick im Zeitgeschehen. Jetzt lesen Sie mal unsere evangelischen Gemeindeblätter, die kirchlichen Zeitschriften, die theologischen Zeitschriften, welche Probleme da alle gewälzt werden. Und Fehlanzeige, wenn das uns wichtig gemacht werden sollte, bleibt in meiner Liebe. Über der armseligsten Gemeinde Jesu, über unserem unvollkommenen Christsein, ist das die Herrlichkeit Gottes, dass die Liebe des Herrn Jesus uns umfängt. In Israel war es wichtig, die Shechinah, die Herrlichkeit, der Glanz der Herrlichkeit. Man hat gewartet, dass die Herrlichkeit aufbrennt, strahlt. Liebe Schwestern und Brüder, die Herrlichkeit über ihnen. Bei allem, was Menschen an ihnen an Unvollkommenheit sehen und wenn sie selber in den Spiegel schauen, erschrecken über eigene Unvollkommenheit. Der unsichtbare Glanz über unseren Leben ist, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen nennt. Bleibet in meiner Liebe. Dazu hilf uns, du Erbarmer, liebender Jesus, du König der Gerechtigkeit, der du willst, dass wir ganz eng mit dir verbunden sind, vertrauensvoll. Nun, ich wähle denn das Beste, zu dem Leben dringe ich ein. Ich will in der Wahrheit feste, ich will nicht verloren sein. Treuer Heiland, Lebensfürst, halt mich, bis du kommen wirst. Amen.